Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Tobias Ginsburg kommt eigentlich vom Theater, er ist Dramaturg und Regisseur und er hat einen außerordentlich ungewöhnlichen Ausflug unternommen. Mehr als ein halbes Jahr war er aktiv in der sogenannten Reichsbürgerszene. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Heim.
Wo bei den Reichsbürgern war es am komischsten?
Das ist eine furchtbar schwere Frage. Ich glaube, währenddessen, wenn man dort unterwegs ist, so wie ich, und ich war lange Zeit da, kommt einem wahnsinnig viel sehr komisch und geradezu wahnwitzig vor. Im Nachhinein vergeht einem so ein bisschen das Lachen.
Also den einen komischen oder komischsten Moment gibt es nicht?
Es gibt, glaube ich, sehr viele komische Momente und ich behaupte auch mal, dass das Buch, das ich geschrieben habe, ein unterhaltsames und streckenweise auch sehr komisches Buch ist. Wenn man auf Menschen trifft, die glauben, sie seien Personal einer Firma, weil immerhin haben sie einen Personalausweis, dann ist das per se lustig. Ja? Also wenn plötzlich Verschwörungstheorien und rechtsradikale Gedankenmodelle wortwörtlich interpretiert werden.
Gab es einen schlimmsten Moment oder ein schlimmstes Ereignis für Sie während dieser Recherche?
Auch da ist es schwer, im Superlativ zu sprechen, wenn man so viel erlebt. Ich glaube, da das Schrecklichste ist vielleicht die Ausbreitung dieser Gedankenwelt, dieser Verschwörungstheorien. Wenn man ganz normale, bürgerliche Menschen trifft, die an diesen wahnwitzigen Quatsch glauben.
Ist es tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so, ja.
Aber das ist ja eine Form von Spaltung. Also ich lebe ein normales Leben, bürgerlich, wie auch immer, ja. Gehe meiner Arbeit nach und dann in meiner Freizeit katapultiere ich mich in eine Parallelwelt.
Ja, und im Zweifelsfall sitzen sie einfach nachts im Internet oder sie treffen sich alle paar Wochen in irgendeinem Lokal und besprechen dann halt, wie wir Deutschen unterdrückt werden von einer ominösen Macht. Aber diese Vorstellung gibt es.
Warum sind Sie in diese Szene eigentlich rein?
Ich bin wahnsinnig naiv da reingestolpert. Ich hatte dieses Bild von Reichsbürgern, das man aus der Presse kennt. Ein paar Extremisten, sonderbar, kurios und offenbar verwirrt, die vom äußersten Rand der Gesellschaft runterbaumeln und Quatsch machen. Und ging dann in diese sehr berühmte Reichsbürgersekte, das Königreich Deutschland.
In Thüringen?
Das ist in Wittenberg, Sachsen-Anhalt.
Okay.
So, das muss man sich vorstellen, ein etwas marodes Krankenhausgelände, 9 Hektar und da drauf wohnen Menschen, teilweise verwirrt, teilweise Ideologen, die dort glauben, sie machen ein Königreich und haben mit Deutschland nichts mehr zu tun. Und ich dachte, ich schaue mir das an und guck mal, was diese Recherche bringt. Diese Mischung aus Verschwörungsideologie und kuriosesten Verschwörungstheorien mit einer Grundlage, die einem gruselig bekannt aus der rechtsradikalen Szene her vorkommt. Diese Mischung fand ich irrsinnig interessant.
Gab es in diesem Königreich auch einen König?
Den König gibt es. Der König ist gerade aber erst wieder aus dem Knast entlassen worden. Da saß er in Urhaft. Ein Verfahren läuft. Und als ich reinkam, kam ich quasi in eine kopflose Sekte. Und für mich als Theatermenschen oder als Literat war das so spannend. Das war unheimlich und auch irgendwo sehr tragisch und mitleidserregend. Eine kopflose Sekte ohne Führer, irgendwie im Sterben begriffen, verwirrte Menschen, die kuriosesten Sachen über Chemtrails, Giftgasemissionen, Blutmagier und Engel glauben. Und diese Menschen leben da gemeinsam und machen dort ihre Kommunen und machen ein riesiges Geld, weil sie Anhänger in ganz Deutschland haben.
Die Reise ins Reich, das ist der Titel des Buchs, das Tobias Ginsburg geschrieben hat. Ergebnis seiner Recherche, mehr als ein halbes Jahr unterwegs in dieser Reichsbürger-Szene. Undercover ist insofern wichtig, weil man da ja nicht mit irgendeinem Journalistenausweis rein kann und dann alles erlebt, was es zu erleben gibt. Unter welchem Pseudonym sind Sie rein?
Mein Pseudonym war Tobias Patera, benannt nach einer Figur aus einem expressionistischen Roman von Alfred Kubin, Der Herrscher über das Traumreich. Nun lesen die meisten Menschen in der Verschwörungs- und rechtsradikalen Szene keine expressionistischen Romane, deswegen ging das ganz gut.
Alfred Döblin.
Kubin.
Kubin.
Ja, okay. Den man als Maler kennt.
Jetzt.
Ein wunderbares Buch geschrieben.
Und dieser Typ, den Sie sich da sozusagen ausgedacht haben oder dessen Namen Sie übernehmen haben, steht für?
Bitte?
Der steht
Ach so, wofür? Der Herrscher über das Traumreich innerhalb dieses Romans.
Okay.
Und die Figur, die ich mir gebastelt habe, das war ein, in Anführungszeichen, alternativer Journalist. Also ich habe versucht, wirklich mein Leben zu nehmen und zu gucken, was müsste passieren, dass ich in diese Szene reingehen kann.
Okay, ja? Sie haben dann zwei Sachen gemacht. Sie haben einen Blog installiert.
Genau, ja.
Der Widerstand?
Richtig.
Und haben da was reingeschrieben?
Dass bald ein Podcast kommt. Das war eine lange und sehr großkotzige Anmeldung, dass bald der wahre große Podcast kommt über Freiheit, Wahrheit, Souveränität. Drei Worte, die in dieser Szene sehr viel mehr bedeuten als bei uns.
Kam der Podcast?
Natürlich nicht, aber dafür habe ich viele Interviews gemacht. Und alleine zu sagen, bald kommt da was ganz, ganz Großes, hat mir viele Türen und Tore aufgemacht. Und meistens reichte dann halt ein Anruf, eine E-Mail und ich kam rein.
Dann sind Sie bei Facebook eingestiegen.
Ich brauche
mit einem deutschen Schäferhund auf grüner Wiese.
Den deutschen Schäferhund auf grüner Wiese gab es, um ein bisschen Flair da noch reinzugeben. Aber das reichte. Ein Facebook-Auftritt, ein Internet-Auftritt, ein paar Telefonate und schon hatte ich die ersten Kontakte.
Ja.
Und
wer waren Ihre ersten Freunde?
Auf Facebook oder in der Realität?
Auf Facebook.
Auf Facebook. Es ging wirklich los ich fing ja wirklich recht naiv an. Ich kannte nicht viele. Der selbsternannte Reichsbürger Nummer 1, das ist ein psychotisch grimassierender YouTube-Nazi. Solche Menschen, damit fing es an, irgendwelche rechtsradikalen und rechtsesoterischen Autoren.
Was haben die Ihnen geschrieben?
Das waren so Menschen, die über 3000 Freunde haben, die dann halt mich auch angenommen haben, ohne das zu hinterfragen. Aber plötzlich hatte ich 10, 20 Freunde und konnte dann halt gemeinsame Freunde anklicken. Und die Algorithmen arbeiteten da für mich. In kürzester Zeit hatte ich 1500 Freunde.
Ja.
Und die setzten sich dann zusammen auch aus unterschiedlichen Milieus. Ich fing an bei klaren Reichsbürgern, Staatsleugnern und mein Freundeskreis bestand aus beinharten Nazis, aus Leuten aus dem AfD-Umfeld, aus Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, braunspirituellen Menschen. Also ein sehr breit gefächertes Spektrum. Und auch das hat sich dann, als ich dann in der Szene einfach auch physisch unterwegs war, wiedergespiegelt bei den Bekanntschaften, die ich gemacht habe.
Was ist braunspirituell?
Braune Esoterik. Esoterik stellt man sich vor, sei so uralt. Aber das, was wir kennen, fing eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts an.
Okay.
Ja? Und von Anfang an waren diese esoterischen Vorstellungen, also Geheimlehren, Sachen, die da oben uns verschweigen wollen, ich bin sehr vorsichtig, rechtsoffen. Ich sage nicht, dass Esoterik per se braun wäre, um Gottes Willen, nein. Aber wenn ich davon ausgehe, die Medizin belügt mich oder die Presse belügt mich, wer belügt mich dann noch? Vielleicht die Politik, vielleicht der Nachbar. Und insofern gab es von Anfang an und relativ schnell eine Verbindung von Esoterik und braunen Ideen und ist immer sehr leicht für sehr viel düstere Verschwörungstheoretiker dort anzusetzen. Also viele Menschen, die ich getroffen habe, sind über die Esoterik und ganz naive und gutmeinende Sachen in diese Szene reingerutscht.
Haben Sie einen nettesten Reichsbürger eigentlich, Herr Ginsburg, in petto?
Auch das kann ich so nicht sagen. Ich habe früher viele Menschen getroffen,
die Ihnen durchaus sympathisch waren.
Sehr, ja? Natürlich, ja klar. Das war ja auch der Versuch, wenn ich mich dort so lange aufhalte, wenn ich dort nicht nur mal für einen Tag da bin, sondern auch wirklich Tage bei den Menschen verbringe, mich über lange Zeit mit denen beschäftige, halt auch menschlich versuche ich Mensch und Ideologie auch zu trennen, soweit irgend möglich. Und da sind herzerreißende Geschichten dabei. Brüche in der Biografie, warum die Leute abdriften. Klar, natürlich. Also einen Mangel an netten Menschen gibt es nicht. Das Problem ist halt, wie kann man auch ein Neonazi könnte ein netter Mensch sein.
Wobei es umgekehrt vermutlich auch keinen Mangel an weniger sympathischen Menschen gibt in der Szene.
Ja, ich habe im Buch versucht, allen Menschen, die ich getroffen bin, menschlich zu begegnen, sie empathisch zu beschreiben und sie zu verstehen. Es gibt Menschen, da bleibt einem die Spucke weg.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der mittlerweile verstorbene Esofaschist Ernst Köving, ein Verschwörungstheoretiker. Jürgen Elsässer, der große rechtspopulistische Verschwörungstheoretiker von Gnaden der AfD.
Warum ist der Ihnen unsympathisch gewesen?
Das, was ich dort erlebt habe bei seinen Veranstaltungen, das waren Hassmanufakturen. Das war eine Mischung aus AfD-Wahlkampf und Verschwörungstheorie-Fabrik, wo Leute, die in Wut kamen, mit Hass wieder in die Welt geschickt wurden.
Wurden die in Wut versetzt von diesem Herrn Elsässer oder kamen die schon wütend an?
Sie kamen wütend, aber sie gingen hassend. Man kommt rein und natürlich, wer dorthin geht, der hat ein Problem mit den Flüchtlingen und dem Flüchtlingsstrom. Aber wenn Ihnen Elsässer dann erzählt, dass dahinter Interessen stehen von internationalen ominösen Mächten, die uns unterjochen, dann wird persönlich, wenn gesprochen wird von der großen Umvolkung, das deutsche Volk soll zerstört werden und die Merkel, die macht's persönlich, die arbeitet gegen uns, das wahre Volk, dann geht es mich plötzlich was persönlich an. Und dann passiert, die Leute glauben, in Notwehr zu handeln.
Okay, wie halten Sie oder wie hielten Sie solche Situationen aus, weil Sie ja in dieser schizophrenen Rolle waren? Auf der einen Seite, da gibt es den Privatmenschen mit seinen privaten Überzeugungen und dann gibt es den Schauspieler Ginsburg, der Teil der Szene ist.
Na gut, ich habe versucht erstmal zu spiegeln und zu verstehen, wer sind die Leute, wie reden sie, und ich sage ja und wiederhole und versuche mitzusprechen. Natürlich ist man auch nervös, wenn ich aufgeflogen wäre, in bestimmten Kreisen wäre das brandgefährlich für mich gewesen. Also habe ich mitgemacht, habe gespiegelt, wurde halt auch immer lauter. Bei den AfD-Veranstaltungen habe ich dann brav mit Bier gesoffen und bei den Hippie-Veranstaltungen habe ich dann brav meine Globuli aufgegessen und meinen Rote-Bete-Saft getrunken. Also ja, ich habe versucht, mich anzupassen und mich treiben zu lassen, und so bin ich halt immer tiefer in die Szene gekommen und wurde in gewisser Weise auch immer lauter. Ich spielte diese Rolle mit.
Aber die Angst vor Entdeckung, die Angst aufzufliegen, die blieb?
Die gab es. Und es gab auch so 2-3 Momente, die wirklich unheimlich waren.
Was war der unheimlichste Moment?
Es gab einen Menschen, der mich ein Spitzel genannt hat. Das war ein, innerhalb von, das waren so relativ harte Neonazi-Kreise, zu denen ich über die AfD gekommen bin. Und unter denen war ein schwerst alkoholisierter Esoteriker, den ich schon ein paar Wochen kannte. Und der guckte mich irgendwann an und sagte: Tobias, du kommst mir manchmal vor wie ein Spitzel.
Okay.
Glücklicherweise sind mir alle anderen zur Seite gesprungen. Nein, der Tobias, der ist jung, der stellt Fragen. In seinem Alter habe ich das auch gemacht, du verstehst das nicht. Also ich war derart in der Szene drin, dass mir dann die Leute beiseite sprangen.
So sind sie aus der Situation rausgekommen. Über die Reichsbürgerszene sprechen wir mit dem Theatermann Tobias Ginsburg, wobei das, was wir besprechen, durchaus Widerspruch hervorruft. Also es gibt Leute, die via Mail mitteilen, dass sie von nichts eine Ahnung haben, dass sie nicht mal den Unterschied kennen zwischen einem Reichsdeutschen und einem Reichsbürger. Und in meinem Fall ist es so, dass mich dumpfe Obrigkeitshörigkeit auszeichnet.
Ja, haben Sie doch die Lügenpresse. Und ich bin nicht viel anderes. Nein, die Sache ist das Wort Reichsbürger ist ein schwieriges, ein bisschen ein hilfloser Begriff. Wir reden hier über Leute, die glauben, dass das deutsche Volk von einer riesigen Weltverschwörung unterjocht wird und deswegen Deutschland kein richtiges, kein legales, kein echtes Land ist.
Es gibt keinen Friedensvertrag.
Zum Beispiel.
Beispielsweise, damit ist Deutschland kein souveräner Staat.
Zum Beispiel. Aber wir reden hier über partikuläre Sachen und das glaubt dann ein Großteil von denen. Andere sagen dann halt die Grenzen von 37, die oft zitiert werden. Andere sagen einfach, wir sind in der Hand der Alliierten. Andere sagen, eigentlich ist die BRD gar nicht wirklich, sondern eigentlich sitzen in Bonn immer noch die Faschisten und regieren uns. 1000 Varianten. Aber die Idee stammt einfach von den Altnazis von 1945, die sagt, nee, das Konstrukt, das als nächstes kommt, ist nicht rechtens.
Es gibt auch die These, Deutschland sei eine Firma mit Sitz in Frankfurt.
Zum Beispiel.
Es gibt die These, das deutsche Volk sei Opfer einer jüdischen Weltverschwörung.
Ja, also die Frage ist, es ist immer die Weltverschwörung, die dahinter steckt. Ja, und mal sind es die Alliierten oder man spricht hier in Codes, die internationale Hochfinanz, die Finanzlobby, solche Sachen habe ich mir angehört, bis hin zu Geschichten von Blutmagiern und Echsenmenschen, wenn man dann bei den Hochesoterikern nachguckt. Aber grundsätzlich, wer schuld daran ist, die Antwort Jude bekommt man sehr, sehr oft zu hören. Und da muss man gar nicht so weit rechts nachlauschen.
Was ja in Ihrem Fall besonders erwähnenswert deshalb ist, weil Sie jüdischen Glaubens sind.
Ich bin Jude, ja. Und nach einer Weile nimmt man das auch persönlich durchaus.
Wie haben Sie das erlebt bei bestimmten Veranstaltungen, wo dann gegen Juden gehetzt wurde?
Naja, durchaus heftig. Man geht, also ich bin ein deutscher Jude. Ich weiß sehr wohl, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt. Aber das ist nach wie vor zu einem so großen Maße diesen wahnhaften Verschwörungsglauben gibt. Ja, ja. Das ist doch wirklich gruselig.
Ist es nur dieser wahnhafte Verschwörungsglaube oder haben Sie es auch so erlebt, dass da durchaus ein sehr aggressiver und gewalttätiger Unterton war?
Durchaus ist das auch sehr gewalttätig, aber die Leute glauben ja in Notwehr zu handeln. Das ist nicht anders als das, was Omi und Opi geglaubt haben. Das Finanzjudentum unterdrückt uns. Die Leute nebenbei, die sich ja auch, natürlich, sie nennen sich nicht Reichsbürger, sie nennen sich dann vielleicht Reichsdeutsch oder Systemkritiker, glauben auch nicht, sie seien Antisemiten, weil man hat ja nichts gegen den Juden, man hat nur was gegen die Finanzjuden oder das internationale Judentum. Und das ist nicht neu. Auch das waren die Überzeugungen von damals. Und das war dann natürlich für mich total erschreckend, dass in verschiedenen Ausführungen immer wieder zu hören.
Und daraus leitet man jedes Mal für sich ab, dass man sich nicht an die Spielregeln dieser Gesellschaft halten muss, dass man letztlich Strafzettel nicht bezahlen muss, um ein ganz kleines und einfaches Beispiel zu bringen?
Bei manchen Menschen, ja. Bei den Leuten, die das so interpretieren wollen. Wenn sie aber was zu verlieren haben, ja, wenn sie immer noch mit beiden Füßen im Berufsleben stehen und eine Familie haben, würden sie das vermutlich nicht machen. Die Leute sind vorsichtiger. Wenn wir über Reichsbürger sprechen, sprechen wir meistens nur über das Symptom, über die ganz aus der Gesellschaft gefallenen Menschen, die das repräsentieren. Der Verschwörungsglaube dahinter grassiert sehr viel weiter. Und das ist spooky.
15.000 Reichsbürger gibt es in Deutschland, 2.500, wenn die Zahlen stimmen, in Baden-Württemberg. Einige davon hat Tobias Ginsburg erlebt, unser heutiger SWR1-Leutegast, der Mann, der eigentlich vom Theater kommt und mehr als ein halbes Jahr undercover in der Reichsbürgerszene aktiv war. Wen haben Sie dort getroffen? Rechtsradikale, Rassisten, Fragezeichen?
Absolut, natürlich, klar. Also ich meine, wenn die grundsätzliche Überzeugung der Leute bedeutet, dass die Deutschen unterjocht werden von ominösen internationalen Mächten, dann kommt das klar aus der rechtsradikalen Szene. Aber diese Verschwörungstheorie beißt sich fest in ganz anderen Milieus.
Zum Beispiel?
Im bürgerlichen Bereich, bei den friedensbewegten Mahnwachen hat sich das festgebissen, bei so einer verkürzten Kapitalismuskritik, wo es heißt, die Firmen unterjochen uns und Deutschland ist halt eben nur eine Gesellschaft. Ja. Oder ganz stark eben bei der Esoterik und so, was ich eben schon gesagt habe. Herr Halm, aber auch was Sie gesagt haben mit den 15.000, jetzt heißt es glaube ich 16.500 Reichsbürgern. Wir fangen gerade an zu verstehen, was alles dazugehört zu dieser Reichsideologie. Und deswegen wird die Zahl jetzt nach und nach oben korrigiert. Und jeder von denen, der 3, 4 Hirnzellen hat, und davon habe ich viele getroffen, kluge Menschen, gebildete Menschen auch, genauso wie die Dummen und Blöden, die werden natürlich einen Teufel tun, sich in der Öffentlichkeit zu erkennen geben mit dieser kuriosen, verschrobenen Ideologie.
Haben Sie denn auch Leute kennengelernt, die offen das Gedankengut und die Ideologie des Dritten Reiches transportiert haben, dass auch es Herrenmenschen gibt und dass es Untermenschen gibt?
Auch, klar. Ja. Also es ging bei mir so harmlos los bei den Friedensbewegten und Hippiesken, Ökokommunen und Esoterikern und es wurde zusehends brauner, was auch nicht so geplant war. Ich ließ mich ja treiben. Ich als Tobias Patera mit einem alter Ego wurde weiter und weiter in diese Szene auch gereicht, bekam neue Bekanntenkreise und das ging sich dann Hand in Hand, dass ich plötzlich bei auch gewaltbereiten, klar neonazistischen, offen menschenverachtenden Leuten war.
Was würden Sie sagen, wie viele dieser Menschen, die Sie erlebt haben, verachten und hassen diese Gesellschaftsform, dieses Land, diese Demokratie?
Das kann man über alle sagen. Ja, da würde man nicht sagen, die hassen die Demokratie, weil sie würden sagen, das ist ja gar keine Demokratie, ihr seid der Faschismus. Das sind Leute, die parlamentarische Demokratie nicht verstehen oder ablehnen. Aber diese Ablehnung dieser BRD, dieser Republik, die ist natürlich die Grundlage. Wir haben es hier zu tun mit Staatsverweigerern unterschiedlicher Couleur.
Wie viele, würden Sie sagen, gehören in die Rubrik einsam? Depressiv?
Ich habe immer versucht in meinem Buch, das ja auch zum Teil so kuriose Abenteuergeschichte ist, wie ich diese Menschen kennenlerne, ich habe immer versucht, fair zu den Leuten zu sein und zu unterscheiden zwischen Opfer und Täter, zwischen einsam und verwirrt, zwischen pathologisch und psychotisch und zwischen Täter und überzeugter Ideologe. Und diese Grenzen verwischen. Wenn die Leute nur lange genug in der Szene drin sind, dann kann jemand als verwirrter Mensch, der einen Trauerfall hat, reinkommen und 2 Jahre später holt er selber Leute ran, versucht auch ein Geschäftsmodell zu machen und nimmt andere arme verwirrte Leute aus. Das geht
und
schnell.
Viele von denen haben sehr viel Zeit, was man dann in den Schriftsätzen sieht, die sie an die jeweiligen Ämter schicken.
Ja, also dieser Briefterror, damit sind sie ja auch so ein bisschen berühmt geworden. Das sind dann halt die Überzeugten, die damit halt auch wirklich in die Öffentlichkeit gehen und sich dann abmelden beim Bürgeramt oder die örtliche Presse terrorisieren wollen und die Ämter. Klar, das ist aber wirklich nur ein Bruchteil von denen, nicht? Das ist das, was jetzt so an die Oberfläche gekommen ist und wie wir diese Menschen kennenlernen. Und das ist die Spitze des Eisberges. Was ich versuche mit meinem komischen Buch, mit dieser Geschichte, ist zu verstehen, wie es auch unter der Wasseroberfläche aussieht.
Wir wollten über ein paar Namen sprechen. Mhm. Peter Fitzek, gelernter Koch, ja. Karatelehrer und Chef des Königreichs Deutschland.
Ja.
Wie haben Sie den erlebt?
Gar nicht. Der saß zu dem Zeitpunkt, wo ich in seine Sekte kam, saß der im Knast.
Weil?
Wegen illegalen Bankengeschäften, Betrug. Es gab da noch ein zweites Verfahren wegen seiner unerlaubten Versicherungsgeschäften und so weiter. Interessanterweise ist jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen oder sowas, seine Berufung durchgegangen. Er wurde nach 2 Jahren aus der U-Haft entlassen und das ganze Verfahren wird von null wieder aufgerollt.
Wie wichtig ist er in der Szene?
In einem bestimmten Teil ist er sogar sehr wichtig. Also dadurch, dass er wirklich sein Gesicht eine Zeit lang in jede Kamera hielt, mit der Bild-Zeitung sprach. Das ist ein PR-Experte in erster Linie und er hat eine wahnsinnig lukrative Sekte gegründet.
Okay, aber das machen ja nicht sehr viele, mit der System- oder Lügenpresse zu sprechen.
Das macht ein gewisser Teil. Und das sind leider Gottes die Leute, von denen wir dann halt auch versuchen, auf den ganzen Rest der Szene zu schließen, was halt meistens ein bisschen daneben liegt.
Dazu gehört dann auch jemand wie Thomas Patzlaff. Ja. Berliner Langzeitarbeitsloser, der, glaube ich, schon mal reinkarniert der frühere US-Präsident Jefferson war.
Richtig, und als ich ihn letztens getroffen habe, ja, ich habe ihn auch später nochmal getroffen, hat er mir erzählt, er war auch Stauffenberg. Mit dem Typen habe ich mich eigentlich ganz am Anfang nur getroffen, um meine Rolle ein bisschen herauszufinden, um zu gucken, wie spreche ich auch mit Leuten, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und plötzlich war halt auch diese Geschichte unglaublich bedrückend, weil ich saß plötzlich bei einem Esoteriker auf dem Sofa, der mir erklärt hat, dass Mord völlig in Ordnung ist.
Und Mord an wem?
An allen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unsterbliche Entitäten sind und Wesen, die durchs Weltall fliegen und nur ab und zu einen Körper annehmen, dann sagt er mir, wieso darf ich mich da nicht wehren? Wieso kann ich nicht jemanden den Kopf kürzer machen? Der sucht sich einfach einen neuen Körper. Und plötzlich ist dieser lustige, verschrobene Langzeitarbeitslose gar nicht mehr so lustig.
Über Ernst Köving haben wir schon gesprochen, den sogenannten Honigmann. Alter, hasserfüllter Mann, gestorben
Faschist,
vor 2 Monaten.
Jesus, ja.
Ja, Holocaust-Leugner.
Brauchen wir jetzt keine Schweigeminute.
André Kapke?
Ich war in Kahla. Das ist eine Stadt in der Nähe von Jena, wo es, man würde in der Presse sagen, da gibt es eine Neonazi-Hegemonie. De facto haben sich wahnsinnig viele Neonazis dort angesetzt. Und dort war ich bei einer Veranstaltung und dort traf ich halt gleichzeitig auf AfD-Funktionäre, einer davon im Bundestag, auf Reichsbürger, Esoteriker und eine ganze Menge Neonazis. Einer von denen eben André Kapke, der den NSU vermeintlich unterstützt hat. Mit dem habe ich Bier getrunken. Erst später habe ich herausgefunden, wer das ist, aber ja.
Das wussten Sie nicht, als Sie mit dem Bier tranken, dass der Verbindungen zur NSU hatte?
Nein, ich wusste auch nicht, dass das André Kapke ist.
Wie haben Sie den in Erinnerung?
Biertrinkender Mensch, wir Volk dort Bevölkerung, wir die Aufgewachten, das wahre Deutschland, dort nur die BRD. Das war ein Rausch und Vollrausch an chauvinistischem Machotum, an Deutsch, also ich weiß nicht, diese Erfahrung wirklich mit Neonazis zu saufen und wirklich die auch so aussehen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben mache.
Jetzt haben wir ein paar Namen genannt. Würden Sie sagen, was diese Figuren, so unterschiedlich sie sein mögen, eint, ist die Kombination aus Hass und Wut auf der einen Seite und aus Größenwahn auf der anderen Seite?
Nicht Größenwahn, weil da sprechen wir über die Akteure, die anderen um sich scharen. Da ist Geltungsbedürfnis, ganz sicher. Aber die ganze Szene eint halt der Verfolgungswahn, der Glaube, dass wir, das deutsche Volk, unterjocht werden und wir haben noch nicht mal ein eigenes Land.
Wenn ich mir die Mails angucke, die wir bekommen, dann polarisiert diese Sendung. Da gibt es welche, die ihr Projekt gut finden und das durchaus spannend und bemerkenswert, was sie dazu zu sagen haben. Es gibt aber auch Leute, die sie und auch mich, also uns beide, für ziemlich blind und blöd halten, weil wir die Rundumversorgung Krimineller und Vergewaltiger und Messerstecher nicht sehen oder nicht sehen wollen. Oh. Es gibt auch einen Hörer, der fragt, ob diese Szene Verbindungen hat nach Ungarn und nach Polen?
Da gibt es eine Verbindung. Also wenn wir uns angucken, was Orban so gibt, wenn er redet über den jüdischen US-Millionär, Milliardär George Soros und der würde hinter allem Bösen dieser Welt stecken, sind das halt genau solche Verschwörungstheorien, die dort halt auf Staatsebene salonfähig gemacht wurden und verbreitet werden. Das findet die Szene hier natürlich auch großartig.
Dann hat uns ein Hörer, der in der Kommunalverwaltung einer Stadt tätig ist, eine Mail geschickt mit der Fotografie des sogenannten Amtsblatts des Deutschen Reiches. Mhm. Sind Sie da schon mal drüber gestolpert bei Ihren Recherchen?
Nein, aber es gibt ja so viel. Es gibt das Kommissariat für Menschenrechte und es gibt verschiedene kommissarische Reichsregierungen, Exilregierungen, Blätter, Internetseiten, noch und nöcher. Das ist eine regelrechte alternative Welt, die neben der unsere so wie so ein Zerspiegelkabinett existiert.
Okay. Wir wollten auch reden über den Reichsbürger Wolfgang Plahn, der in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen wird als der Reichsbürger, der für den Tod eines Polizeibeamten verantwortlich ist.
Oh ja. Ja, das Irre daran, das war der Moment Oktober 2016, dass sich so die Art und Weise, wie wir über diese Menschen redeten, komplett änderte über Nacht. Und das Gruselige ist, dass es aber viel mehr auch tödlich ausgehende Kriminalfälle gibt. Wenn ein Reichsbürger seine Freundin oder Frau auf brutalste Art und Weise zu Tode bringt, weil er sie für eine BND-Agentin hält. Wenn ein Reichsbürger das lesbische Ehepaar von nebeneinander mit hunderten Messerstichen umbringt, dann kommt das nicht in die Presse als politischer Mord.
Sondern
als Psychose oder Domestic Violence, häusliche Gewalt, irgendwie so etwas. Aber nein, das Problem ist, dass halt diese Verschwörungstheorien die Menschen in ihren Psychosen, wenn sie da sind, bestärken und in ihrer Paranoia, wenn sie da ist, bestärken.
Würden Sie sagen, diese Szene unterm Strich ist gewalttätiger geworden, als sie es früher war?
Nein, weil die Anfänge, so Manfred Röder, das war ein Nazi-Terrorist. Der hat Anschläge auf Flüchtlingsheime gemacht. Und das war der erste Typ, der sich Reichsverweser, glaube ich, nannte. Wir haben kein Problem mit Reichsbürgern. Wir haben ein Problem mit Rechtsradikalismus und rechtsradikalen Verschwörungstheorien. Und das schon seit langer, langer Zeit.
Um nochmal auf diesen Mord zu kommen, den der Reichsbürger Wolfgang Plahn begangen hat, kann man sagen, dass seither die Behörden ein bisschen genauer hingucken und ein bisschen härter reagieren?
Klar. Und seitdem gibt es überhaupt den Versuch zu verstehen, was Reichsbürger sind, wie viele es gibt. Ja, ich glaube, damals hieß es gibt so 2000, davon sind 900 vielleicht rechts. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 16.500 und die Zahl steigt und steigt und steigt natürlich. Wobei, da merken wir, dieses Wort ist total schwierig.
Wie, wann haben Sie beschlossen, rauszugehen?
Naja, immer wenn ich sage mehr als ein halbes Jahr, dann weiß ich nie genau, was ich sagen soll, weil irgendwann waren es quasi 9 Monate, wo ich nicht mehr die halbe Woche unterwegs war oder dort lebte, aber halt immer mal wieder.
Okay.
Immer mal wieder. Ich kam nicht raus, weil es blieb spannend, ich bekam Einladungen, die Wahl war gerade und ich wusste nicht, wie kann ich ein Ende setzen und was muss ich alles noch erleben. Und dann bekam ich ein Jobangebot angetragen.
Okay, was das Theater angeht.
Nein.
Nicht.
Tobias Patera bekam das angetragen. Ich saß mit einem beinharten Neonazi, den ich über AfD-Kreise kennenlernte, so ein Reichsbürger-Neonazi ganz alter Schule in einem Lokal.
Aha.
Und zwischen uns eine riesige Grillplatte für zwei. Und mir wurde angeboten, dass ich doch Pressemensch werden sollte, wenn wir uns Kaliningrad zurückholen. Königsberg, Ostpreußen.
Aha.
Als neue Heimstätte für das unterdrückte deutsche Volk, das kein richtiges Land hat. Und zu diesen Plänen gab es Geld und eliminatorische Vernichtungsfantasien und ich sitze dort und ich trinke Slivovitz mit Honig und ich esse diese Grillplatte und ich höre zu und mir wird dieses Jobangebot unterbreitet und ich ekel mich vor diesen Menschen und ich ekel mich vor mir selber und er will eine neue Wehrsportgruppe Hoffmann machen und Rechtsterror starten und ich beschließe, es geht nicht mehr.
Und dann sind Sie raus.
In dem Moment starb Tobias Patera innerhalb dieses Lokals.
Was haben Sie mit Ihrer Facebook-Geschichte gemacht und mit Ihrem Blog?
Ach, Blog habe ich gelöscht, relativ schnell. Die Facebook-Seite gibt's immer noch.
Mhm.
Ich beantworte auch alle, es gibt auch noch die alte E-Mail-Adresse, ich beantworte alle Hassmails, ich beantworte alle Hassnachrichten auf Facebook.
Sie sind ein Verräter?
Ich bin ein Verräter. Manche erklären das, weil ich ein Verräter bin, weil ich das ja als Jude in meinen Genen habe.
Ja. Sind ein Talmud-Jude und damit Satanist?
Ja, genau. Auch das habe ich gelesen. Wie gesagt, das sind halt dann diese ganz verqueren, verstörten Menschen. Ja, ja.
Wie geht man mit einer solchen Szene um? Reden, diskutieren, argumentieren?
Total schwierig. Es ist auch schwer, mit überhaupt einem Verschwörungstheoretiker zu sprechen. Jemand, der völlig davon überzeugt ist, dass er belogen wird. Weil in dem Moment, wo man widerspricht, lügt man ja auch. Das sehen wir an den Kommentaren, die wir gerade in der Sendung bekommen.
Ja.
Aber die eine Sache, zu der ich plädiere, ist, wenn man mit den Leuten spricht, man sollte nicht aufhören, Kontakt zu halten, wenn man jemanden kennt. Und man sollte nicht aufhören, diesen Menschen als Menschen wahrzunehmen. Natürlich widersprechen, aber nicht vergessen, da ist auch ein Mensch dahinter, der gerade irgendetwas sucht und ideologisch abdriftet.
Wir haben eine Mail bekommen, da steht drin: Ich wünsche euch viel Kraft für die kommenden Ereignisse. Ihr könnt es wirklich brauchen.
Schön. Ja, das ist diese schreckliche Vorstellung, auch bei den Leuten, die quasi nicht ihre gesamte bürgerliche Existenz aufgeben. Diese Vorstellung, der große Knall kommt, das Lügenkonstrukt BRD wird fallen oder die Weltwirtschaft wird fallen und dann wird gesäubert.
Und dann passiert was mit uns?
Na, das haben wir ja gerade gelesen, wir brauchen sehr viel Kraft, weil dann wird aufgeräumt.
Sie sind draußen aus der Szene, sind wieder beim Theater, haben Sie schon mal überlegt, aus dem, was Sie da erlebt haben, Theaterstück zu basteln?
Ich habe mir fest vorgenommen, es nicht zu tun, weil ich genug von dem Thema hatte. Und natürlich kam mir jetzt doch noch eine Geschichte, wurde an mich herangetragen, die derart spannend ist, dass ich es mir doch vorstellen kann.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen lieben Dank, Herr Heim.
Eins gehört.